Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Unser heutiger Gast ist Alicia Lindner vom Familienunternehmen Berlind. Und ich persönlich habe mich sehr auf Alicia gefreut, nicht nur um vielleicht was über Kosmetik zu lernen, sondern vor allen Dingen zu verstehen, wie funktioniert das Geschäft mit der Naturkosmetik. Und das von einer Person, die eines der traditionsreichsten Naturkosmetikunternehmen Deutschlands führt, als Co-CEO und Gesellschafterin. Für mich ist Alicia eine Person, die eine extrem sichtbare Stimme im deutschen Mittelstand hat und die mit sehr viel Haltung, Humor und Klarheit dieses Unternehmen in die Zukunft führt. Ich möchte aber gar nicht zu viel von unserem spannenden Gespräch verraten. Wie immer hat Katja die Unternehmensgeschichte in dem Was bisher geschah porträtiert. Und damit starten wir jetzt in die Folge mit Alicia Lindner.
Was bisher geschah. Es ist eine Geschichte, die mit Unrecht und Mut beginnt. Der Kolonialwarenhändler Walter Lindner und seine Frau, die Kosmetikerin Annemarie Lindner, werden in der DDR zweimal enteignet. Als die dritte Enteignung durch das SED-Regime droht, entschließen sie sich, in den Westen zu fliehen. Dort gründet das Paar 1959 gemeinsam mit dem Arzneifabrikanten Hermann Börner in Calw im Schwarzwald eine Kosmetikfirma, Berlind. Annemarie Lindner setzt von Anfang an auf natürliche Wirkstoffe und verkauft ihre Cremes zunächst in Reformhäusern. Ihre Naturkosmetikfirma, deren Führung in den 80er Jahren ihr Sohn übernimmt, prägt die Unternehmerin Jahrzehnte, bis sie 2016 im Alter von 95 Jahren verstirbt. Die Masken, Cremes und Peelings von Annemarie Berlind werden bis heute im Schwarzwald hergestellt und verkaufen sich unter dem Label Made in the Black Forest zum Beispiel auch in China und den USA. Das Unternehmen ist mittlerweile im alleinigen Besitz der Familie Lindner, beschäftigt 280 Menschen und hat 2024 rund 60 Millionen Euro umgesetzt. Berlind leiten heute die Enkel der Gründer, Nicolas und Alicia Lindner. Und mit Alicia Lindner sprechen wir jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Alicia, herzlich willkommen im Maschinenraum, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Alicia, stell dir vor, du bist hier im Maschinenraum an unserer Espresso-Bar, wir haben eine tolle Espresso-Bar, und neben dir steht Estée Lauder, die Grande Dame der Kosmetik. Welche Frage würdest du ihr stellen und wie würdest du dich vorstellen?
Die Frage, die ich ihr stellen würde, warum sie bis zuletzt dran geglaubt hat, dass konventionelle Kosmetik das Richtige ist und warum sie nie versucht hat, Kosmetik zu machen, die Natürlichkeit und Wirksamkeit kann.
Estée Lauder hat ja mal gesagt, I never dreamed about success, I worked for it. Hast du auch einen Leitsatz, der dich prägt?
Das ist aber nicht so ganz öffentlichkeitstauglich, aber ich sag's trotzdem, ich arbeite nicht mit Arschlöchern.
Das ist auch eine
Aussage.
Das
am Ende die Worte bleiben. Ich glaube, wenn man das vermeidet und mit guten Menschen zusammenarbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit und die Aussicht auf Erfolg sehr, sehr hoch.
Und woran erkennst du Arschlöcher? Wie schnell erkennst du die?
Ich glaube, das hat jeder in sich und jeder weiß es, wann man mit Menschen zu tun hat, die nicht das Gute in anderen Menschen sehen, die nicht an die positiven Dinge glauben, die sich nicht gut verhalten im klassischen Sinne. Das merken, glaube ich, das merkt man relativ schnell. Ich würde sagen, das ist auch eine Frage der Intuition. Wenn man sich darauf einlässt, weiß man das innerhalb von Sekunden, möchte ich fast sagen.
Wir haben es gerade im Vorspann gehört, deine Großmutter hat Berlind gegründet. Sie war eine, nur vielleicht die Pionierin im Bereich der Naturkosmetik. Was hat sie dir mitgegeben, dass du nicht verlernen willst? Ist es das, was du gerade mit uns geteilt hast oder auch andere Sachen?
Ich glaube, in erster Linie ist das der Bezug zu Kunden, also zu Endverbrauchern, den man haben muss und den man behalten muss. Auch wenn man den ganzen Tag im Meeting steckt und auch wenn man von Podcast zu Interview zu Auftritt zu Meetings galoppiert, darum geht's nicht im Job. Das ist nicht die eigentliche Aufgabe. Die eigentliche Aufgabe ist, die Endverbraucherinnen und die Endverbraucher zu kennen und zu verstehen und ein klares Bild vor Augen zu haben.
Da kommen wir später nochmal drauf zurück, zur Endverbraucherin und zum Kunden. Lass uns nochmal über deine Großmutter sprechen. Was war sie für ein Typ? Ich muss zugeben, ich kannte natürlich das Unternehmen und ich wusste auch, das hat irgendwie eine Frau gegründet, das war so eine Pionierin. Ich kannte aber nicht die Geschichte mit der Flucht aus der DDR zum Beispiel. Das klingt ja nach einer sehr couragierten Frau. Also hast du sie auch täglich im Alltag so erlebt oder wie war sie?
100%, das Wort couragiert trifft, glaube ich, sehr, sehr gut. Eine ganz mutige Person, die eine ganz klare Vorstellung hatte, wie Dinge gehen und wie nicht. Und da hat sie sich zeitlebens für eingesetzt, ob das die Gründung eines Unternehmens war, mit, obwohl sie Mutter war, was damals in den 50er Jahren noch verpönter war als heute. Ihr war auch ziemlich egal, was andere Leute von dem halten, was sie tut. Die hatte einen ganz starken inneren Kompass.
Mhm. Und wir haben ja auch gehört, du führst das Unternehmen zusammen mit deinem Bruder. Das ist ja eine recht übliche, aber trotzdem auch spezielle Konstellation. Wie ist das? Also man hat als Geschwister, es gibt ja bestimmte Rollen einfach in Familien. Spielen die in der Unternehmensführung eine Rolle oder ist das was ihr ablegt, wenn ihr ins Unternehmen kommt?
Ob das so üblich ist, weiß ich gar nicht, dass man mit Geschwistern zusammenarbeitet. Es gibt auch vor allen Dingen viele Beispiele, wo es nicht funktioniert hat und aus denen kann man ja auch oftmals was lernen. Und ich glaube, eine Sache hast du gerade angesprochen, nämlich das Rollenverständnis. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir die Rollen trennen können. Ich weiß, wann spreche ich mit meinem Bruder als meinem Bruder, wann spreche ich mit ihm als ein Freund, wann ist er mein Co-Geschäftsführer, wann mein Mitgesellschafter. Da gibt es ganz, ganz viele Rollen im Familienunternehmen, die man so hat und die man so automatisch einnimmt. Und das muss einem aber bewusst sein, wann man in welcher Rolle unterwegs ist. Das klingt immer so ein bisschen schizophren und als hätte man multiple Persönlichkeiten. Das haben wir ehrlicherweise alle Menschen. Das ist nur wichtig, dass wir wissen, wann sind wir wer. Und das hilft uns unheimlich, um eben in der Rolle authentisch zu sein und echt zu sein.
Habt ihr das für euch selbst rausgefunden oder habt ihr euch auf dem Weg dahin begleiten lassen?
Da haben wir uns begleiten lassen.
Wie sah das aus?
Da gibt es also ganz klassische Familienstrategie. Mit einer Beraterin zusammen gemacht, wo genau diese Stolperfallen, sage ich mal, angesprochen werden, berücksichtigt werden, Risiken minimiert werden, aber eben auch Chancen genutzt werden.
Was sind denn da Stolperfallen? Ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt auf euch konkret bezogen, sondern allgemein, woraus andere vielleicht auch lernen können. Also es gibt einem so jemand für Tipp, was sollte man vermeiden, was nachmachen?
Ja. Familienunternehmen tun sich manchmal schwer, Familienunternehmen zu trennen. Ein Unternehmen ist in erster Linie eine wirtschaftliche Einheit, während die Familie eine Liebeseinheit ist. Mhm. Und die Liebeseinheit, das wichtig zu verstehen, hat andere Mechanismen als ein Unternehmen, das hat. Long story short, bei uns heißt das Ganze Business first. Also das Unternehmen hat den Auftrag, ein Unternehmen zu sein und kein, ich sag's mal überspitzt, Selbstbedienungsladen für Familienmitglieder. Und interessanterweise, wenn man den Geschichten der anderen Familienunternehmern glauben darf, bei denen ein Übergang nicht funktioniert hat oder eben dieses Familienunternehmertum nicht geklappt hat, sind es meistens nicht die großen strategischen Fragen, über die man sich nicht einig ist, sondern es oftmals sind so Sachen wie, warum hat deine Frau auf Firmenkosten getankt? Klingt sehr trivial, klingt sehr banal. Ist aber wichtig, dass man klar hat, dass ein Unternehmen, auch ein Familienunternehmen, kein Selbstbedienungsladen für die Familie.
Und wenn man einmal die Seite wechselt zu den Mitarbeitenden, Business First, also alle Unternehmen, abseits von NGOs, sind ja For-Profit-Unternehmen. Mhm. Es gibt viele Familienunternehmen, die stellen das Thema Familienunternehmen groß in den Vordergrund. Es gibt manche, die bezeichnen ihre Mitarbeiter auch als Teil ihrer Familie. Ist das was, wo du sagst, da habt ihr auch eine klare Linie sozusagen, die ihr zieht?
Ja, also Familienunternehmen heißt für uns in erster Linie, dass das Unternehmen einer Familie gehört. Mit allen Besonderheiten und mit allen Chancen. Die große Chance und der große Vorteil ist natürlich eine Kontinuität. Du weißt, der Chef, der heute da ist, oder die Chefin wird wahrscheinlich auch in 30 Jahren noch da sein. Wenn sie sich nicht sehr dumm anstellen, Klammer zu. Und die Kontinuität und ein ähnlicher Führungsstil, das ist natürlich was ganz vielen hilft. Das ist kein Dreijahreszyklus, in dem man denkt, oh, der neue Geschäftsführer ist da, der hat jetzt einen Dreijahresvertrag und in 3 Jahren kommt dann der neue und dann machen wir alles wieder links rum statt rechts rum. Das gibt's ja in Familienunternehmen in diesem Sinne klassisch eher seltener.
Du selbst hast ja viele Stationen bei Berlin durchlaufen. Du hast auch deine Großmutter noch kennengelernt. Gab es einen Moment, an dem du gespürt hast, jetzt ist es wirklich mein Unternehmen?
Das ist eine gute Frage. Ja, den Moment gab es. Ich glaube, das war in Verbindung, als ich beim Notar saß mit meinem Vater und unterschrieben habe, dass ich eben jetzt Geschäftsführerin bin. Das ist ein relativ glanzloser Vorgang und Notartermine sind, no offense, das Langweiligste, was es gibt in meinem Job. Aber das war natürlich ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt hier, da passiert irgendwie was. Man stellt sich ja so groß vor mit Blumen, Pralinen und Pauken und Trompeten, ist es überhaupt nicht. Aber mein Papa hat einen Stift, mit dem er immer geschrieben hat. Mhm. Und ich saß beim Notar und habe einen Stift gesucht und mein Papa macht seinen Sakko-Tasche, holt da innen raus eben seinen Stift und sagt, hier magst du damit unterschreiben. Und habe ich damit unterschrieben und dann wollte ich ihm den Stift zurückgeben und sagt er, nee, den kannst du behalten, das ist jetzt dein Stift. Und das ist so ein kleiner symbolischer Moment gewesen, wo ich wusste, okay, jetzt bin ich in charge. Jetzt bin ich verantwortlich und jetzt ist es auch mein Unternehmen. Also klar, es war davor schon, ein Teil der Anteile wurden davor schon übertragen. Aber dieses dafür zuständig sein und in charge sein ist schon nochmal eine andere Geschichte.
Was war das für ein Gefühl in diesem Moment?
Euphorie. Es gibt natürlich auch die Momente, wo du sagst, da hängt ganz schön viel dran. Die sind aber deutlich seltener. Also wirklich diese Stressmomente oder die Momente, wo man sich denkt, jeden Monat bin ich dafür zuständig, die Gehälter von 280 Mitarbeitenden zu überweisen. Die Momente gibt es auch, wo man kurz mal kalte Füße kriegt. Aber die sind ganz, ganz selten.
Wie habt ihr die Aufgaben denn eigentlich verteilt, du und dein Bruder?
Ich bin die Außenministerin sozusagen, also klassisch Markenbotschafterin. Ich bin für die Vertriebe zuständig, sprich das sind die rund 60 Millionen Euro Umsatz, die wir machen in 34 Ländern mit unseren Länderniederlassungen, mit einer eigenen Vertriebsorga in Deutschland, Österreich. Ich bin für das Private Label Business zuständig und für den Innendienst, genau, den mache ich auch. Und mein Bruder macht klassisch Supply Chain, Marketing, so die Themen liegen bei ihm.
Und wie stimmt ihr euch ab im Laufe der Woche?
Ganz lame in einem Showfix.
Einmal die Woche. Anderthalb Stunden.
Themen sammeln und besprechen einmal die Woche, anderthalb Stunden. Wir haben ja die Besonderheit, wir sind seit knapp anderthalb Jahren, haben wir noch einen dritten Geschäftsführer mit dabei. Mhm. Der Peter verantwortet unser Online-Business, also die Online-Kanäle und IT und die Finanzen. Und wir stimmen uns einmal in der Woche zu dritt ab. Anderthalb Stunden, zack, 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 alle Themen. Die sind immer sortiert nach, was ist zur Beratung, was ist zur Entscheidung, was ist zur Information. Und damit kommen wir relativ schnell durch die Themen durchgaloppiert.
Wir können gleich vielleicht mal darüber sprechen, welche Themen euch so im Geschäftsalltag beschäftigen, in der Geschäftsführung. Aber lass uns vielleicht einmal über den Markt der Naturkosmetik auch sprechen. Mhm. Naturkosmetik war ja lange eine Nische und als deine Großmutter das gegründet hat, weiß ich nicht, wie man dann auf die Idee kam sozusagen. Also das war nicht so ein Markt, wie er heute ist. Heute ist Naturkosmetik Mainstream. Kannst du uns einmal einen Einblick geben in die Entwicklung der Naturkosmetik und die Naturkosmetik von heute?
Ja. Meine Oma hat damals das Unternehmen gegründet, ohne, ich sag mal, aufwendige Analysen und Studien und wie groß ist eigentlich der Markt und wie viel Anteil kann man eigentlich haben und wie groß sind eigentlich die anderen Player und so weiter, gab es natürlich alles nicht, damals in den 50ern. Meine Oma hat das Unternehmen gegründet, weil sie selbst schlechte Haut hatte und Spätakne hatte und nichts hat ihr geholfen, was es gab an Kosmetik auf dem Markt. Und dann hat mein Opa ihr ein Kräuterbuch geschenkt und sie hat dann angefangen, ihre eigenen Cremes und Texturen zu rühren und ihre Haut wurde super schnell besser. Und dann hat sie das Credo gehabt, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. So, und das war ihr Ansatz, wie sie gesagt hat, so starte ich in die Businesswelt. Also es war keine Marktanalyse, keine Potenzialanalyse, keine McKinseys und wie sie alle heißen, sondern einfach nur dieser Wunsch, gute Kosmetik zu machen, die natürlich ist und wirkt. Naturkosmetik wurde damals nur im Reformhaus vertrieben. Das hat sich so in den 2010er Jahren so langsam geändert, als immer mehr klar wurde, hey, die Leute haben irgendwie ein Verständnis für Natürlichkeit und für Nachhaltigkeit und für Wirkung dennoch. Und dann öffnete sich der Markt in der Parfümerie so langsam. Haben wir mit Müller angefangen zu wachsen, wo wir bis heute die größte Naturkosmetikmarke sind. Dann sind wir nach und nach in die inhabergeführten Parfümerien und irgendwann kamen dann auch die Filialisten dazu, die Flaconis und Douglas und wie sie alle heißen. Und heute liegt der Naturkosmetikanteil im Gesamtmarkt bei 10%.
Und es gibt euch ja bei Müller, wie du gerade sagtest, aber nicht bei DM und Rossmann. Kannst du das nochmal erklären, wieso das so ist?
Müller hat ein eigenes Konzept für Naturprodukte. Es nennt sich Naturshop und ist quasi ein Shop in Shop. Und in diesem Naturshop gibt es eigenes Beratungspersonal. Das heißt, in diesem, und das ist uns ganz wichtig, weil unsere Kosmetik ist ja eher im hochpreisigeren Feld. Also wir fangen bei 30 Euro an, Schwerpunkt liegt bei 70 Euro, geht hoch bis 130 Euro. Und das sind keine Produkte, an denen du vorbeispazierst im Regal und sie dir mitnimmst und dich selbst bedienst und berätst. Und das bietet Müller eben und ein DM und ein Rossmann eben nicht. Und da ist die Unterscheidung eben zwischen das eine ist Massenmarktdrogerie und das andere ist eben ein grünes Parfümeriekonzept.
Und hat sich die Marke verändert? Weil wenn ich mir jetzt, also wenn ich an die Reformhäuser so meiner Kindheit denke, das waren ja schon spezielle Orte, ne? Da gab es irgendwie Müsli und Nüsse und Waschnüsse.
Das hat immer so besonders gerochen.
Ja, genau. Es hat sehr speziell gerochen, sehr gesund. Und genau, es gab offensichtlich auch Annemarie Bürland, was mir als Kind natürlich nicht klar war. Und ich verbinde jetzt so mit dem Reformhaus von früher was ganz anderes als mit Müller oder Douglas oder so. Hat das die Marke verändert, der Schritt in so Geschäfte von Müller oder Douglas?
Wir haben ein paar Verpackungs-Relaunches, auch Marken-Relaunches gemacht in der Zwischenzeit. Ich glaube zwei, wenn ich es richtig erinnere. Und ich sag mal, das ist gar nicht so sehr der Vertriebskanal, der quasi die Marke oder den Markenauftritt ändern, sondern eher der Zeitgeist. So, du entwickelst dich weiter und irgendwann muss Naturkosmetik eben nicht mehr wie Naturkosmetik aussehen, sondern irgendwann durfte Naturkosmetik eben auch schick aussehen und eine tolle Verpackung haben und einen schönen Umkarton haben, der sich schön anfühlt, wo extra Informationen draufstehen und so weiter. Das heißt, das war eigentlich eher eine natürliche Evolution der Marke und dann haben die Vertriebskanäle dazu gepasst. Das heißt, wir haben unsere Marke nicht passend gemacht für den und den Kanal, sondern wir sind, wer wir sind und gucken, wer zu uns passt.
Mhm. Ich gehe auch manchmal ins Reformhaus, insbesondere wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin, haben wir so auf so einem kleinen Bauernhof, ist so ein schönes kleines Reformhaus. Ich glaube, das gibt es auch noch. Da gehen aber auch immer bestimmte Leute einkaufen, habe ich so das Gefühl. Wie sieht so der typische Berlin-Kunde aus?
Also die typische Berlin-Kundin, die ist 40 Jahre alt. Die lebt eher, ich sag mal, vorstädtisch, also nicht ganz auf dem Land, aber eher so im Ballungsraum, aber eben auch nicht in der Stadt. Die hat zwei Kinder, die macht gern Yoga, die liest gern, die arbeitet vielleicht in einer Werbeagentur, vielleicht auch beim Finanzamt. Da gibt es irgendeine große Spreizung bei den Jobs. Hat oftmals ein Haustier und legt großen Wert auf ein gesundes Umfeld. Also im Sinne von, das äußert sich ganz unterschiedlich. Die einen sind es, die sagen, ich ernähre mich bio. Die anderen sind es, die sagen, ich koche lieber selbst. Die anderen sind eher die sagen, ich mache keine Fernreisen, weil es nicht gut ist. So, also das ist, jeder hat da jeder so eine eigene Konnotation. Aber vom Grundsatz her sind das nicht die Ultras, die Öko-Ultras, die am liebsten allein und nackig in einer Höhle wohnen und sagen, nee, alles ist schlecht für mich und für den Planeten, am besten bin ich gar nicht da. Also unsere Kundin hat auch ein gutes Selbstbewusstsein, ein gutes Selbstverständnis und weiß eben, hey, ich will mich pflegen, ich muss mich ab irgendeinem Punkt auch pflegen, das will ich aber natürlich machen und eben nicht mit der Chemiekeule.
Das hört sich danach an, dass ihr ein sehr gutes Kundenverständnis habt oder Verständnis darüber habt, wer euer Kunde ist.
Da habe ich einen Riesenvorteil. Ich liebe unsere Kunden. Daran liegt es. Das sind einfach Menschen, die mir total nah sind. Also ich muss nicht meine Kunden aus der Marktforschung kennenlernen und mich fragen, hey, wer ist das denn? Und weiß ich nicht, die sind den ganzen Tag in der Werkstatt und ich habe eigentlich keine Ahnung, was bei denen so im Leben passiert. Ich kenne unsere Kunden, ich kenne super viele unserer Kunden und ich habe dann ganz, ganz gut, also einfach einen ganz engen Zugang, weil das genau die Leute sind, mit denen ich mich auch gerne umgebe.
Das ist ja immer eine große Herausforderung, diese Kundenbeziehungen auch aufzubauen oder vor allen Dingen dann, wenn man die Kundenschnittstelle nicht hat, weil man eben im Müller-Drogeriemarkt oder bei Amazon oder in der Parfümerie seine Produkte verkauft. Mhm. Wie lernst du denn eure Kunden kennen?
Am Regal. Ganz klassisch am Regal im Geschäft. Ich mache auch selbst viele Verkaufseinsätze. Mhm. Das heißt, viele, ja, 2, 3 pro Jahr. Ich bin viel draußen. Dadurch, dass ich natürlich auch den Vertrieb verantworte, bin ich viel bei den Händlern in den Geschäften. Ich reise super viel. Das heißt, wann immer ich in Berlin, Köln, München, Hamburg, Düsseldorf, you name it bin, schaue ich natürlich bei den Händlern vorbei. Und natürlich kommst du dann ins Gespräch, zum einen mit den Händlern, zum anderen mit den Kunden. Das heißt, ich muss mir nicht meinen Kunden ja aus einer Marktforschung erklären lassen, wie die aussehen.
Und dann bist du quasi in der Parfümerie erkenntlich oder nicht erkenntlich, je nachdem, vielleicht ob du mit Hut auftrittst oder ohne.
Genau.
Und dann beobachtest du sozusagen die Kunden oder potenziellen Kunden, die an der Kategorie vorbeilaufen in Naturkosmetik und die sich mit euren Produkten beschäftigen. Was fällt dir so auf? Was nimmst du da mit aus diesen Beobachtungen?
Man kriegt ja irgendwann so ein Auge für die Menschen, die die Produkte kaufen. Und ich habe schon überlegt, also gäbe es Wetten, dass noch, würde ich mich bei Wetten, dass anmelden und sagen, ich erkenne bei jedem Kunden, der in ein Geschäft reinkommt, ob das ein Müller, ein Douglas, ein Reformhaus, egal wer ist, ich erkenne die Börlenkundin. Ich weiß, wie die Börlenkundin aussieht. Das ist eine ganz bestimmte Haut. Es gibt diese Börlenhaut, wo du den Menschen einfach ansiehst, diese Person nimmt seit Jahren die Pflege. Und das ist eine ganz feine Haut, das ist eine, die hat so einen leichten Glow, das ist ein bestimmter Lifestyle, die ich erkenne, die Kundin auf 15 Meter Entfernung.
Du sprichst jetzt aber von Kundinnen, gibt es denn auch Männer mit der Börlenhaut?
Es gibt tatsächlich
Gute
auch
Frage.
Männer mit der Börlenhaut, ja.
Die, wie viel Prozent sind das so?
5.
Die erkennt man dann besonders schnell.
Die erkennt man auch sofort,
oder?
Und es gibt noch die andere Kundschaft, das sind die klassischen Augenpad-Kunden, die sind deutlich jünger. Da ist übrigens auch der männliche Anteil ein bisschen höher. Ja, die kann ich dir auch alle auf der Ferne erkennen.
Und wächst der Anteil der männlichen Kunden?
Ach, es geht.
Aber ihr seid da dran an dem Thema bestimmt, oder?
Ja, und Männer in der Kosmetik sind so ein Thema, was seit Jahren denn prognostiziert wird. Jetzt geht's aber wirklich los und jetzt haben die Männer wirklich verstanden, dass sie eine Haut haben und jetzt haben Männer wirklich verstanden, dass sie, dass auch Männer älter werden und dass sie besser aussehen, wenn sie sich pflegen, wenn sie sich eincremen. Ja, ich würde mal sagen, das sind eher so kurze Phasen im Leben eines Mannes, in denen er sich dann pflegt.
Das ist interessant. Tobias hat eben schon deinen Hut angesprochen. Ich glaube, das müssen wir dann irgendwann nochmal aufklären. Das können wir auch jetzt machen, wenn wir über dieses ganze Schwarzwald, die Schwarzwaldherkunft sprechen. Also du hast einen Hut auf.
Ja.
Die Hörerinnen und Hörer sehen ihn ja gerade nicht. Der hat auch einen bestimmten Namen, glaube ich. Erklär doch gerne mal, was es damit auf sich hat.
Genau, ich trage einen Schwarzwälder Bollenhut. Das ist ein Strohhut mit roten Wollpompons obendrauf. Und das ist ein klassischer, traditioneller Hut aus dem Schwarzwald. Wir kommen ja auch aus dem Schwarzwald. Unsere Produkte kommen aus dem Schwarzwald. Wir stellen im Schwarzwald her. Und ich bin natürlich auch born and raised in the Black Forest. Das heißt, ich komme tatsächlich auch aus dem Dorf, wo die Firma auch ist. Da wohne ich auch immer noch bis heute. Also wieder, fairerweise. Ja, dieser Hut, der wurde immer zu traditionellen Anlässen getragen und wird ganz stark mit dem Schwarzwald verbunden. Und ich war vor einem Jahr war ich in den USA für 4 Monate mit meiner Family. Ich habe 3 kleine Kinder und mein Mann. Wir waren in den USA, um da den Markt aufzubauen. Und meine Belegschaft hat mir diesen Hut geschenkt und hat gesagt, damit du uns nicht vergisst, gib mir so einen Hut mit. Und habe ich den mitgenommen in die USA. Und dann dachte ich, ja, wenn ich ihn jetzt dabei habe, kann ich ihn auch aufsetzen.
Wie häufig wirst du auf den Hut angesprochen?
Wenn ich ihn trage, wenn ich auf der Straße gehe, ich sag mal 10 Minuten laufen, 15 Mal angesprochen werden.
Okay. Und was ist so die typische Frage?
Was ist das denn für ein cooler Hut? Oder auch, kommst du auch aus dem Schwarzwald? Oder können wir ein Selfie machen? Das sind so die klassischen.
Und offensichtlich zieht dieses Schwarzwald-Thema in den USA ja. Wieso? Kannst du das ein bisschen erklären, dieses Phänomen?
Witzigerweise hat der Schwarzwald als Region eine super hohe Bekanntheit weltweit. Ob das in Asien ist, also Japan, China, egal wo, oder eben auch USA. Es gibt die Vorstellung in den Köpfen der Menschen, dass der Schwarzwald der Ort ist, an dem die Märchen herkommen. Das heißt, ob das Rotkäppchen
Märchen.
Ist. Ja,
Ob Na, das aber dabei kommen die doch aus meiner hessischen Heimat.
Ich weiß, es tut mir furchtbar leid. Ich habe das Gerücht auch nicht gestreut. Das wurde, da werde ich nochmal wieder mit konfrontiert. Das ist so Fairy Tale Countryside. Das ist da aussieht wie eben in den Märchen von den Gebrüdern Grimm. Was auch super viele Leute kennen, ist tatsächlich die Schwarzwälder Kuckucksuhr. Mhm. Die hat auch eine unglaubliche Bekanntheit. Frag mich nicht warum. Und die Schwarzwälder Kirschtorte. Auch so ein Ding ist zum Beispiel in Nepal der beliebteste Kuchen.
Wow.
Also, das war jetzt mein unnützes Wissen zum Thema Schwarzwald weltweit.
Jetzt hat der Schwarzwald-Tradition, die Welt ist ja auch ein Stück weit komplexer geworden als zu der Zeit, als deine Oma Berlin gegründet hat. Wie viel Bauchgefühl steckt in den Entscheidungen, die du und dein Bruder und auch der dritte Geschäftsführer treffen?
Gute Frage. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, es gibt die Kraft der Intuition. Die ist sehr gut, gerade wenn es um Marketingentscheidungen geht. Marketing brauche ich nicht erzählen. Kannst du totreden, kannst du tot analysieren, kannst du noch eine Analyse machen, kannst du noch eine Marktforschung drüberlegen. Und am Ende des Tages weiß man irgendwann, wie es geht, weil man eben diese Intuition entwickelt. Das heißt, ich versuche sehr stark auf die Intuition zu hören, auf den ersten Moment. Schaut natürlich auch auf die Fakten. Und wenn es nichts Faktisches gibt, was die Intuition widerlegt, dann ist das schon ganz schön häufig richtig, das Bauchgefühl. Es gibt auch so ein paar Sachen, das sollte man nicht aufs Bauchgefühl hören. Ich sag mal, Lagerbestände, Warenumschlagshäufigkeit, Preisentwicklungen, Cashflow-Rechnung. Da sollte man ein bisschen weniger Bauchgefühl, ein bisschen mehr Zahlen, Daten, Fakten. Aber ich sag mal, bei täglichen Entscheidungen ist Bauchgefühl schon ziemlich häufig ziemlich gut.
Wir haben in vielen der letzten Podcast-Aufnahmen immer wieder von den multiplen Krisen gehört, Tobias und ich. Der Pandemie, dem Ukraine-Krieg und so weiter. Wie seid ihr da durchgekommen?
Ach, ich glaube ganz okay. Also mein Bruder und ich haben zum 01.01.2020 das Unternehmen übernommen. Weiß ich nicht, ob miesester Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann, oder bester Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann, weil wir waren davor schon 7 Jahre im Unternehmen beide und waren weil so, ach ja, jetzt haben wir doch die Phasen alle gesehen und wir kennen die Ups und Downs und was soll denn noch passieren? Tada, da war die globale Pandemie. Es hat irgendwie auch gut getan, weil die ganze Welt Kopf stand und niemand wusste, wie es ging und niemand hatte ein Patentrezept und niemand wusste, was passiert und wie es weitergeht und null Erfahrungswerte. Und das ist schon echt angenehm, wenn du ein Unternehmen übernimmst und keiner redet dir rein. Das heißt, das ist schon echt ein guter Moment. Weil klar hast du viele Berater und Anwälte und Leute, die es gut meinen und es hat einfach keiner mehr was gesagt und dann hörst du dich selbst am besten. Das fand ich ganz schön im Nachhinein. Auch wenn es natürlich schöner ist, wenn man schön Wetterkapitän sein darf und nur die schönen Dinge verwaltet.
Die Pandemie war natürlich auch ein Sonderfall, weil Geschäfte geschlossen waren, aber wenn man auf die anderen Krisen guckt, wo die Leute vielleicht auch einfach mehr aufs Geld geschaut haben, was hat das bei euch bewirkt? Also leisten die sich trotzdem ihr Serum und ihre Gesichtscreme oder ist das was, wo sie sparen?
Das ist das Schöne bei unserer Kosmetik, für die anderen kann ich gar nicht sprechen. Bei unserer Kosmetik gibt es eine unheimlich hohe Loyalität.
Und wegen der Berlin-Haut.
Bitte?
Wegen der Berlin-Haut.
Ja klar, wer gibt seine Berlin-Haut auch, wenn er die über viele Jahre gekriegt hat?
Ich habe es schon verstanden.
Das ist eine ganz, ganz langjährige Kundenbindung. Wir haben super viele Kunden, die wirklich seit 40 Jahren so Produkte verwenden, die sie an ihre Kinder weiterempfohlen haben und die wiederum an ihre Kinder. Und so ein Kosmetikprodukt ist was ganz Persönliches und was ganz Intimes auch. Und das ist super schwierig, die richtige Textur zu finden mit der richtigen Wirkung und mit der Verträglichkeit und mit dem Duft. Und da sind ganz, ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Das heißt, bevor du dein Annemarie Berlin Produkt austauscht, überlegst du dir lieber, ob du dir noch eine neue Jeans kaufst.
Würdest du eure Produkte als Luxus bezeichnen?
Das ist eine gute Frage. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also für mich persönlich ist es eine absolute Lebensnotwendigkeit. Ich weiß nicht, wie Leute morgens aus dem Haus gehen, ohne sich einzucremen, weil ich finde, du siehst anders aus, du fühlst dich anders an, du hast ein anderes Auftreten, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut. Jetzt ist die Frage, ist es dann ein Luxus oder nicht? Du kannst natürlich Kosmetik kaufen, die deutlich günstiger ist. Kriegst du in jedem Discounter kriegst du eine Creme im Sinne von Öl und Wasser zusammengerührt für, weiß ich nicht, einen Euro. Tut dies auch? I don't know. Für mich nicht. Also es gibt einfach irre Qualitätsunterschiede. Und das ist halt die Frage, ist es Luxus? I don't know. Ich glaube nicht.
Es gibt die einfachen Cremen und dann gibt es Naturkosmetik und dann gibt es auch eure Produkte. Ihr seid Naturkosmetik, ihr seid nachhaltig. Du hast gerade über Intuition und Marketing gesprochen. Es gibt gefühlt ja immer mehr vegane Naturkosmetikprodukte. Steckt da auch immer das drin, was versprochen wird, oder ist das dann am Ende auch viel Marketing?
Ja, das so global zu beantworten wäre so unfair. Was man aber natürlich viel sieht in der Naturkosmetik, ist, dass die Wissenschaftlichkeit einfach nicht da ist. Es gibt ganz viele Naturkosmetikmarken, auch viele große Naturkosmetikmarken, denen ist das auch gar nicht wichtig. Die sagen, hey, wir haben Erfahrungswerte, dass die eine oder die andere Blume das oder dies macht, haben es aber nicht getestet wirklich, also nie wissenschaftlich belegen lassen. Und in dem Stil gibt es viele Naturkosmetikmarken, was natürlich auch irgendwie für die Naturkosmetik nicht cool ist, weil da kommst du schnell in Verruf, weiß ich nicht, dass deine Cremes beim Mondschein gerührt werden und bei Sonnenlicht abgefüllt werden, in bestimmten Winkel zum Mond. Das ist ein bisschen mühsam, weil wir sind keine Hexen, wir sind Wissenschaftler. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Marken, denen ich jetzt nicht so viel Leistung zutrauen würde.
Und nervt dich das manchmal?
Ja. Ja, ich finde es auch nicht fair. Ich finde es wirklich nicht fair, weil das sind dann super teure Produkte, super aufwendig verpackt, die einfach, weiß ich nicht, da kannst du auch aus der Küche einfach Olivenöl ins Gesicht schmieren und hast den gleichen Effekt. Also, es ist besser als Silikonöl, verstehe mich nicht falsch, aber ja. Ich finde immer ein bisschen mehr Liebe muss man sich schon geben. Bisschen Liebe muss man schon reinstecken.
Und ich jetzt als Mann, der sich mit diesem Thema dann beschäftigt, woran erkenne ich gute Produkte?
Also relativ einfach, wenn Annemarie Berlin draufsteht, dann ist es ein gutes Produkt.
Und wenn das war der Werbeblock. Jetzt zurück zur sachlichen Information.
Zum Glück haben wir Katja da.
Also das ist nicht meine persönliche Meinung, das sagen andere ja auch. Ne? Woran erkennt man ein gutes Produkt? Also ich finde, also nochmal sehr, sehr, sehr stark Philosophie getrieben. Meine persönliche Philosophie ist, konventionelle Kosmetik kann nicht so gut sein wie Naturkosmetik, weil ganz einfach die Grundlage von konventioneller Kosmetik einer Creme aus der konventionellen Kosmetik ist Silikonöl. Und in dieses Silikonöl werden die Inhaltsstoffe rein oder die Wirkstoffe eingefügt. Silikonöl macht im besten Fall überhaupt nichts auf der Haut. Im schlimmsten Fall landet Silikonöl irgendwo im Körper. Auf jeden Fall landet es in der Umwelt und auf jeden Fall ist es nicht abbaubar. Da sind wirklich auch ein paar nasty Chemicals drin, die willst du nicht auf der Haut haben. Wenn du wüsstest, was das wäre, würdest du sagen, danke, nein, danke. Das heißt, grundlegend bist du mit Naturkosmetik mal besser aufgestellt, weil du eben hochwertige Öle als Grundlage hast, in die die Inhaltsstoffe eingearbeitet werden.
Verstanden. Jetzt macht ihr auch viel Influencer-Marketing, kooperiert mit meinem Freund Matthias Schweighöfer. Ist das auch euer Weg, die Naturkosmetik und auch die Erziehung sozusagen, wie man solche Produkte erkennt und auch nutzt, in die Welt zu bringen? Oder?
Ja, klar.
Seit wann macht ihr das? Wie macht ihr das?
Das machen wir seit, ich glaube 2016 haben wir die Golden Augenpass mit Farina, damals Novalana Love, rausgebracht. Ich glaube, das war so der erste Schritt Richtung Social Media und beziehungsweise Kooperationen. Ja, und auch eine Zeitgeistfrage. Früher hätte sich niemand mit Naturkosmetik gezeigt. Das war ungefähr das Uncoolste, was man machen konnte. Das ist heute anders. So, und dann da auch mit einem Matthias Schweighöfer. Der hatte unsere Hyaluron-Augenpads in der Story gezeigt. Daraufhin habe ich ihm geschrieben, weil mir 30.000 Leute diese Story zugeschickt haben. Daraufhin habe ich ihm geschrieben, so, hey Matthias, voll cool, dass du unsere Augenpads zeigst. Vielen Dank, wir sind Familienunternehmen aus dem Schwarzwald. Ich darf der dritten Generation führen. Meine Oma hat schon immer gesagt, was ich nicht essen kann, gebe ich auf meine Haut und so weiter. Und daraufhin schrieb er zurück, hey, ich liebe eure Produkte, ich nehme mega viel, sollen wir mal sprechen? Und dann haben wir gesagt, klar, sprechen wir. Kommst mal vorbei. Und dann haben wir die schwarzen Augenpads zusammen entwickelt und die sind jetzt noch verfügbar auf dem Markt. The Limited Edition, aber gibt es noch für einen kurzen Zeitraum. Das war auch kein Werbeblock, das war auch eine sachliche Information.
Eine Folge dieser Influencer, womit ich jetzt explizit natürlich nicht Annemarie Berlin meine, aber was ich beobachte, ich habe eine Tochter, die ist 11, dass die, in dem Fall tatsächlich nur die Mädchen, mittlerweile extrem früh anfangen, ihr komplettes Taschengeld in die Drogerien zu tragen, sich irgendwelche Cremes kaufen, die überhaupt nicht für ihren Hauttyp geeignet sind, irgendwelche Augenpads und wie auch immer. Wie gesagt, mir ist klar, dass die sicherlich nicht Annemarie Berlin kaufen. Allein schon, weil sie es ja gar nicht bezahlen können mit ihrem Taschengeld. Aber ist das, ich gehe davon aus, dass du das Phänomen kennst. Das wird ja auch diskutiert. Wie guckst du da drauf?
Ich meine, es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür, das sind die Sephora-Kids. Ja, das heißt, genau. Die wirklich zu Sephora gehen nach der Schule und da ja alles ausprobieren und kaufen und so weiter, im besten Fall. Oder im schlechtesten Fall, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich im schlechtesten Fall. Ich glaube, es ist, die Kosmetikindustrie ist da zu schamlos und zu profitgetrieben, wirklich kleinen Mädchen einzureden, dass sie Anti-Aging-Pflege brauchen. Das ist nicht fair. Mhm. Ich bin kein Fan.
Du hast ja selbst 3 Kinder, ist, glaube ich, auch öffentlich bekannt.
Ja.
Und versuchst Beruf und das Mutterdasein oder ihr als Familie das auch gut zu kombinieren. Berichtest auch viel bei LinkedIn, habe ich das mal gesehen, darüber. Wie schaffst du das?
Puh, mal besser, mal schlechter, ehrlich gesagt. Also ich hoffe, du erwartest kein Kochrezept. ist viel organisieren, viel absprechen. In erster Linie einen tollen Mann, der ganz viel übernimmt. Freunde, die mal einspringen, Familie im Umfeld. Aber es ist und bleibt ein mega Balanceakt und ein Riesenspagat. Und es gelingt mal besser, es gelingt mal schlechter. Und wenn es schlechter gelingt, dann muss man mal kurz innehalten und sagen, okay, wie können wir es besser machen? Zumindest für die nächsten Tage, für die nächste Woche, für den nächsten Monat. Also viel einfach auch auf Sicht fahren. Ich glaube, also jetzt gerade im Sommer ist natürlich immer eine Phase, da kriegt man es irgendwie besser hin. Da sind bei mir weniger Reisen, beruflicher Natur. Und ja, wir kriegen es, glaube ich, ganz gut hin.
Ich kam drauf, weil wir jetzt gerade über die Sephora-Kinder gesprochen habt und ich das bei LinkedIn tatsächlich auch schon gesehen habe, dass du diese Haltung öffentlich zeigst. Wirst du häufig auch darauf angesprochen, wie man Beruf und Karriere als Frau miteinander verbinden kann? Das ist ja auch ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema.
Ja, absolut. Klar, also aber ich werde ganz häufig darauf angesprochen und ich habe immer so ein bisschen Hemmung, drüber zu sprechen, weil ich aus einer ganz anderen Perspektive machen kann und organisieren kann als jemand, der angestellt ist. Das ist mir vollkommen klar, dass ich da andere Freiheiten habe. Und wenn ich mit meinem Kind irgendwie, ja, wenn mit meinen Kindern irgendwas ist, dann sage ich natürlich alle Termine ab und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig und natürlich haben alle Verständnis dafür. Ich weiß, dass das in der Realität vieler Eltern ganz anders aussieht. Und deswegen, ich bin mir immer unsicher, ob ich die Vorbildfunktion irgendwie einnehmen will und die Rolle mir aneignen will, weil ich weiß, dass ich das aus einer wirklich privilegierten Perspektive betrachten kann oder organisieren kann. Wir hatten ein Sommerfest vor ein paar Wochen und da hat eine Auszubildende hat mich angesprochen und hat gesagt, Alicia, du bist die erste Frau, die ich kenne, die Geschäftsführerin ist und Mutter ist und das irgendwie hinkriegt. Das ist total cool, das zu sehen. So, und da hatte ich wieder den Moment, wo ich mir dachte, okay, vielleicht hilft es ja doch irgendwie drüber zu sprechen, dass Frauen eben nicht mehr das Gefühl haben, hey, es geht nur entweder oder. Aber es ist und bleibt herausfordernd.
Und stellt ihr euch in der Organisation auch besonders auf? Also dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das hat ja nicht immer nur was mit der Frau zu tun, auch mit Vätern, die dort eine größere Rolle einnehmen wollen, dass das bei euch im Unternehmen besser vereinbar ist?
Ich hoffe es, und das ist zumindest das, was die Eltern uns zurückspielen, dass es bei uns gut oder besser kombinierbar ist. Natürlich auch da, wenn wir haben viele Abteilungsleiterinnen, die in Teilzeit arbeiten, die kleine Kinder haben. Also zum einen, klar, führen geht in Teilzeit bei uns, auch eine Abteilung zu führen geht in Teilzeit. Wir haben viele Papas, die auch Elternzeit nehmen, auch in Führungspositionen, auch auf Abteilungsleiterebene. Wir hatten gerade erst vor ein paar Wochen die Situation, da hätte einer der Mamas im Abteilungsleiterkreis was präsentieren müssen oder sollen für einen Kreis, was zeitkritisch war. Aber sie musste ihren Sohn von der Schule abholen. Und natürlich hat das Vorrang und natürlich hat das Prio. Und natürlich sagt da kein Mensch irgendeinen Ton im Sinne von erst präsentieren oder mach doch das, sondern einfach nur, okay, alles klar, wir sind da, mach dir keine Gedanken, wir räumen deine Sachen auf, los geht's.
Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, würde mich noch interessieren, was sind so die Themen, die euch in nächster Zeit beschäftigen? Also gibt es, weiß ich nicht, irgendeinen Markt, den ihr euch vorgenommen habt zu erobern oder was steht so an in der nächsten Zeit?
Das Thema Digitalisierung treibt uns an, so wie alle, nehme ich an. Das Thema künstliche Intelligenz, ganz großes, wichtiges Thema, was wir gerade sehr genau anschauen und auch schon anwenden und umsetzen und integrieren. Märkte USA und China, da haben wir eigene Niederlassungen. Das sind strategische Wachstumsfelder für uns. Und ich sag mal, Kernaufgabe ist ein weiteres Wachstum in Deutschland. Da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Wir sind unter den Top 10 der Parfümeriemarken. Das heißt, neben den großen Konzernen sind wir unter den Top 10, ich glaube auf Platz 18 bin ich diesen Monat ganz neu, sind wir das einzige Familienunternehmen, das einzige Naturkosmetikunternehmen und sogar die einzige deutsche Marke. Alle anderen sind Franzosen, Amis, Japaner. So, und da bauen wir weiter die Positionierung aus.
Jetzt interessiert mich doch noch, weil du gerade KI gesagt hast, was probiert ihr gerade aus, was macht ihr dort?
Also für uns sind ganz vielen Bürojobs, kann die KI mega viele Aufgaben übernehmen, die sonst ein Mensch gemacht hat oder die man sonst einfach selbst gemacht hat. Ich sag mal, Projekte strukturieren, Ideen in Konzepte gießen, also ich sag mal so klassische konzeptionelle Arbeit, repetitive Aufgaben abgeben, Analysen fahren, Hintergrundinformation. Also es ist ja ein unendlicher Schatz an Möglichkeiten, den es da gibt. Ja, bis hin zu, weiß nicht, du gießt deine Versicherungspolicen in den eigenen GPT. Anonymisiert, versteht sich. Und kannst jederzeit nachfragen, hey, wie ist das nochmal mit meiner, I don't know, Hochwasserversicherung? Wann greift die denn und greift die in dem und dem Fall? Und du brauchst einfach Spaß zu diesem Zwischenschritt, entweder diese unendlichen Berge durchzuforsten oder deinem Versicherungsmakler zu schreiben und hast es innerhalb von Sekunden. Und da gibt es so viele Anwendungsbeispiele, die ich einfach sehr, sehr liebe.
Die große Frage jetzt zum Abschluss ist, kann die KI schon die Berlin-Haut generieren?
Mit der Beratung meinst du?
Nee, auf dem Foto.
Ja, nee, ich habe gestern ein KI-generiertes Foto von einer unserer Personas gesehen. Nee, sie versucht es, aber es ist noch ein bisschen zu stumpf. Da fehlt noch ein bisschen der Glow, gerade so im Wangenbereich.
Sehr schön. Wir kommen zu den letzten drei Fragen des Podcasts. Mhm. Die erste Frage ist, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Was lerne ich, was ich gerade nicht so gut kann, was ich noch nicht so gut kann? KI-Anwendung rauf, runter. Da sind wir alle, glaube ich, noch in den Kinderschuhen. Da fuchse ich mich echt rein, das Thema. Ich finde es ultra faszinierend.
Dann komme ich zur nächsten Frage. Was machst du, wenn du auftanken möchtest?
Kommt drauf an. Entweder ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Wenn ich allerdings von denen auftanken muss, dann gehe ich in den Wald.
In den Schwarzwald.
Natürlich in den Schwarzwald. Ja, aber ich wohne, wie gesagt, mitten im Schwarzwald. Das heißt, es ist wirklich ein leichtes, einfach mal in den Wald zu gehen, joggen, laufen, egal was. Aber Wald ist für mich so ein Kraftort.
Und die letzten zwei Fragen. Die eine ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich besonders inspiriert hat?
Das Neinhorn.
Ja, das kenne ich auch.
Ich auch.
Das finde ich ein so geiles Kinderbuch. Ich habe noch nie ein so lustiges Kinderbuch gelesen wie das Neinhorn. Ich liebe es, lese ich meinen Kindern super gerne vor. Ansonsten lese ich überhaupt keine Bücher. Ich sag's, wie es ist. Ich komme einfach nicht dazu. Mein Tag hat 24 Stunden und Bücher passen dann nicht rein. Ich schlafe in der Sekunde ein, in der ich das Buch auch nur hochhebe. Alles beim Neinhorn, das finde ich so lustig.
Ja, also Alice, super Empfehlung. Ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben einen Buchclub, wo wir die Bücher dann immer aufnehmen und die werden dann auch entsprechend verlinkt in den Shownotes. Und der Gast quasi, der nach dir kommt im Podcast, der kriegt das dann als Geschenk sozusagen auf deine Empfehlung hin. Von daher, das Neinhorn ist echt ein tolles Buch.
Ich wäre schon dafür, dass der nächste Gast das Neinhorn kriegt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so sind ja die Spielregeln.
Das sagt auch ganz viel über das Leben und es gibt auch den Waschbär und Schlangeweile hat immer Langeweile. Und es ist einfach sensationell schön. Ja.
Die letzte Frage, die bekommt jeder Gast gestellt. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Ich möchte die Marke digitalisiert haben. Ich nehme mir vor, es zu schaffen, die Marke digital erlebbar zu machen. Und trotzdem kannst du vor Ort sein, die Produkte ausprobieren und trotzdem schaffst du es, über das Handy ganz viel rauszufinden. Wofür steht die Marke? Was können die Produkte? Wie riecht das? Wie fühlt sich das an? Wie kriege ich die Burnout?
Super, vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt los zur Parfümerie und mich mit meiner Haut beschäftigen. Alice, vielen Dank für deine Zeit. Es hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch von mir.
Danke euch.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.